Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Folge 23 bei Single Trails und Single Mold. Vor mir sitzt die allererste Frau unseres Podcasts, eine hübsche Blondine. Und wir befinden uns in einem Urlaubsparadies. Karin Pastara, wo sind wir?
Wir sind im schönen Salbach-Hinterglemm.
Genau. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Du bist tatsächlich die allererste Frau.
Hallo, freut mich sehr. Was für eine Ehre.
Es ist eigentlich ein bisschen erbärmlich, dass wir bis jetzt noch keine Frau hatten.
Ja, das stimmt allerdings.
Es war gar nicht beabsichtigt. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Mhm. Und es freut mich sehr, dass wir dich jetzt als Frau hier haben.
Mich auch.
Karin, wie geht's dir? Es ist Lake of Charity. Erklär doch mal kurz, was Lake of Charity ist und warum, was das mit Salbach zu tun hat.
Also das Lake of Charity, das wird von der Glamran Crew veranstaltet. Das ist jedes Jahr und mittlerweile schon zum 8. Mal eine Charity-Veranstaltung, wie der Name schon sagt. Es geht darum, dass man da einfach eine gute Zeit hat, das Leben zelebriert und dabei ein Gutes vollbringt. Das heißt, der gesamte Reinerlös von dem Event geht an Familien aus dem Pinzgau. Die Kinder haben zum Beispiel, die brauchen teure Therapien, brauchen Operationen. Also die haben einfach ein bisschen einen schwierigen Start ins Leben gehabt und Das will man die Familien ein bisschen erleichtern und dazu wird da Geld gesammelt.
Ein sehr, sehr gutes Event, finde ich.
Ja, voll.
Lake of Charity sagt schon, es ist ein See mit einbezogen. Mhm. Und für die Leute können sich, glaube ich, gerade nicht vorstellen, was das dann ist. Es ist tatsächlich einfach nur eine riesengroße Party an einem See, wo man verschiedene Aktivitäten machen kann, oder?
Genau, also man kann sich so vorstellen, wenn man da hochkommt, erstmal ist mega gute Stimmung, jeder ist voll gut drauf. Es gibt einen Blobbing Tower, Slip-and-Slide-Rutsche, eine Trampolinstation, Slackline über den ganzen See, ein Stand-Up-Paddle-Verleih, sogar schwimmende Mini-Ramp für Skateboards, Tombola, ein Kunstareal. Also es ist wirklich jede Menge geboten.
Und das kostet dann alles ein bisschen Geld? Wahrscheinlich? Und Das geht dann alles in den Topf oder wie finanziert ihr dann die Charity?
Die Attraktionen sind kostenfrei, das Ganze, die Gastronomie, da wird alles gespendet, was dann Reinerlös übrig bleibt. Der Shuttle vom Tal hoch, damit auch die meisten Leute nicht mit dem Auto anreisen im besten Fall. Dann gibt es überall diese Trinkgeldbecher, wo die Leute wirklich brav reinschmeißen. Die Tombola-Preise sind alle gespendet worden von den verschiedenen Firmen. Und so kommt dann die Summe zusammen. Letztes Jahr waren es schon 80.000 Euro über die 3 Tage und das ist dann schon eine große Hilfe für die Familien, ja.
Sehr cool.
Ja.
Also, für jeden, der noch nicht da war, Lake of Charity, eine Empfehlung.
Ja, nächstes Jahr Ende Juli wieder, kommt's vorbei, lasst euch das nicht entgehen.
Ich habe ganz am Anfang die Frage gestellt, wie geht's dir? Und bin dann direkt zum Lake of Charity gekommen. Sehr unhöflich von mir, ich möchte nochmal darauf zurückgehen, wie geht's dir?
Mir geht's super, also ich bin mega happy, der Regen hat uns leider heute ein bisschen erwischt beim Event, aber ich hoffe, es wird morgen wieder gut und ja, mir geht's gut.
Sehr schön, weil du arbeitest ja für Salbach-Hinterglemm.
Genau, für den Tourismusverband.
Für den Tourismusverband in Salbach-Hinterglemm, was ja mittlerweile sich auf die Fahne geschrieben hat, eine Bike-Region zu sein.
Jawohl.
Und deswegen ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner für diesen Podcast. Aber bevor wir auf dieses Thema kommen, wir kennen uns tatsächlich schon seit Ewigkeiten.
Ja,
wir sind früher zusammen Downhill-Rennen gefahren. Ich meine, wo war das erste?
Maribor waren wir mal zusammen.
Aber war das das erste?
Nee, ich glaube, das war sogar in Deutschland.
Wir haben uns kennengelernt über Steffi Mark, glaube ich, gell? Also das verknüpfende Glied quasi.
Ja.
Also, ich war mit Steffi Mark unterwegs beim Rennfahren und da bist du dann irgendwann mal aufgetaucht und dann sind wir irgendwann mal zu dritt unterwegs gewesen und Steffis Ex-Freund oder Freund war damals noch dabei.
Mhm, richtig, ja.
Schladming.
Ja, war cool.
Maribor zum Beispiel. Sehr lustige Geschichte, die ich kurz erzählen muss.
Ja.
Maribor ist ja auch eine alte Weltcup-Strecke und tatsächlich ist das Problem dieses Jahr auch wieder aufgetroffen. Nina Hoffmann hat mir auch schon eine lustige Geschichte von dem Mechaniker erzählt. Über dieses Problem, dass Maribor, der Start von der Downhill-Strecke, fängt auf der Hälfte des Berges an. Bedeutet, man fährt mit dem Lift hoch und muss dann die Hälfte der Strecke runterlaufen, bis man am Start von der Strecke ist, um dann noch weiter runterzulaufen. Wir sind einfach losgelaufen.
Wir sind viel zu spät angereist.
Erstens zu spät angereist. Ja. Sind dann losgelaufen und haben uns extrem viel Zeit gelassen.
Mhm.
Dann ging es Training los.
Ja.
Und das letzte Stück sind wir dann relativ schnell runtergelaufen.
Ja, die Hälfte der Strecke, glaube ich, noch.
Und ich habe tatsächlich am Sonntag solche brennenden Schmerzen in den Beinen gehabt vom Muskelkater, vom Ablaufen der Strecke. Das war Ja, das wäre mir eine Lehre.
Danach, ja, das nächste Mal eine halbe Stunde früher anreisen.
Genau. Ja. Erstens früher anreisen und danach bin ich tatsächlich, habe ich versucht, ab und zu mal auch irgendwo eine Wandertour einzulegen, wenn mal wieder ein Weltcup anstand, weil ich einfach Schiss hatte, nur vom Runtergehen. Ich war damals noch unprofessionell und unfit, mir Muskelkater zuzuziehen. Ja, ja, witzig. Aber wie bist du zum Tourismusverband Saalbach gekommen? Was hast du gelernt oder was war dein erster Schritt nach der Schule?
Ja, ist eh schon eine lange Geschichte. Also mein erster Schritt nach der Schule, also nach der Matura, war gleich beim Tourismusverband, allerdings da im Service Center noch, also in der Info.
Ja.
Es war einfach der erste Job so nach der
Matura. An der Theke quasi, genau, die Touristen begrüßt und ihnen Fragen beantwortet oder gegebenenfalls Unterkunft
vermittelt. Richtig, genau. Das war mir dann aber irgendwann zu wenig und ich habe angefangen, Sport- und Eventmanagement zu studieren. Bin dann darüber auch schon in die Eventabteilung vom Tourismusverband gerutscht, mehr oder weniger. Und war
nach... Aber das hast du in Innsbruck studiert? Oder wo
kann man studieren? Nein, berufsbegleitend.
Tatsächlich?
Ja, cool. An der Uni Seeburg. Also da hat man alle zwei Monate mal eine Woche Anwesenheit und schließt mir Bachelor of Science
dann ab. So habe ich auch studiert tatsächlich.
Ja, das war cool, weil dann habe ich sehr viel Berufspraxis schon dazu gehabt und ich glaube, ohne die Praxis wäre es dann gar nicht so einfach gewesen, da reinzufinden. Aber ja, war cool und dann bin ich mal ein halbes Jahr reisen gewesen. Als ich zurückkam, war ich dann bei YT Marketing beschäftigt.
Aber warst du, als du reisen gegangen bist, schon Mountainbike-affin?
Ja, da war ich mit dem Bike 2 Monate in Whistler.
Ah, oh, nice.
Genau, dann 2 Monate mit dem Van durch die USA und über Hawaii und Fiji dann nach Neuseeland wieder zum Biken. Also war dann schon so ein Mountainbike-Kleiner-World-Trip.
Ach, krass. Ja, das klingt auf jeden Fall aufregend. Ja, wann hast du angefangen mit Biken? Also du bist ja dann tatsächlich wahrscheinlich born and raised in Saalbach.
Ja, voll. Ich bin ja aufgewachsen, habe dann mit 13, glaube ich, habe ich angefangen zu biken und mit 14, 15 dann auch schon die ersten Rennen gefahren. Und da bin ich auch noch gegen nur Jungs gefahren, also bei den kleineren Rennen. Ja. Da war ein Dual-Slalom in Leogang, kann ich mich erinnern, und da war ich das einzige Mädel und bin halt in der Männerwertung gestartet. So. Aber es war cool, also ich habe viel gelernt, ich war damals nur mit Jungs fahren und ich glaube, das hat mir wirklich viel gebracht, auch fürs Fahrkönnen.
Die Walli, ich habe einen Podcast gehört von der Walli jetzt, den Downtime-Podcast, fand ich sehr, sehr interessant. Und da hat sie auch drüber gesprochen, dass sie sich auch mit Jungs betteln musste und da hat sie dann halt auch schon gewonnen, was ihr irgendwie den Weg zum Erfolg irgendwie klar gemacht hat. Sie ist halt super ehrgeizig, was das angeht. Und da bist du aber quasi eigentlich die gleiche Schiene gegangen, oder?
Ja, voll. Ich habe nur nicht so viel Ehrgeiz wie die Walli gehabt, glaube ich, und auch nicht so viel Talent, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also die Walli ist schon ein Ausnahmetalent. Also mit der will ich mir nicht anmaßen, mich zu vergleichen.
Nein, ich fand es nur sehr cool, weil es irgendwie, ihr seid beide aus Saalbach und irgendwie, man fängt halt sehr früh mit Outdoor-Sport an.
Oder? Ja,
also voll. Es geht nicht, dass man hier aufwächst und sagt, ja, ich bin ein Playstation-Kind.
Glaube ich, gibt es sehr wenige, Also sind die meisten schon in die Berge unterwegs, ob jetzt beim Wandern oder Biken oder Skifahren im Winter. Also irgendeine Sportart macht hier eigentlich jeder, ja.
Und Schattenseiten vom Aufwachsen in einem Dorf? Ich möchte gerne 3 Schattenseiten hören.
3 Schattenseiten?
Also so in einem Tal wie Saalbach.
Ja, also ich genieße es extrem, wenn ich mal die 20 Minuten rauskomme aus dem Tal, weil es doch sehr eng ist und man nicht wirklich einen Weitblick hat, das sei denn, man ist auf dem Berg oben. Aber das ist Jammern auf höchstem Niveau. Also auf, wie sagt man?
Ja, Jammern auf höchstem Niveau. Genau. First World Problems.
Ja, genau. Und die Schattenseiten. Ja, im Winter ist halt manchmal schon viel los, aber davon leben wir, die brauchen wir.
Es ist schon so, dass man eigentlich immer die gleichen Leute trifft und dann halt nur Touris. Also es ist ja eigentlich alles wahrscheinlich eine Familie, weil jeder kennt jeden. Und jeder weiß alles über den anderen. Oh, hast schon gehört, der hat sich von dem getrennt und die ist schwanger und die heiratet übernächste Woche und so.
Das geht relativ schnell bei 3000 Einwohnern,
Dorf Tratsch. Und dann aber die Touris im Kontraprogramm, wie lebt sich das?
Eigentlich ganz gut. Es ist auch cool, dass mal ein bisschen mehr Leute dann hier sind und ein bisschen was los ist auch. Im Winter geht es ja rund über die ganze Saison. Das ist aber jetzt kein Nachteil. Also ich genieße das, dass auch mal Leute von auswärts reinkommen und ein bisschen. Es gibt da viele, die zugewandert sind und Restaurants eröffnet haben. Und ich finde das schön zu sehen, weil warum soll sie das nicht irgendwie durchmischen?
Ja. Finde ich gut. Guter Ansatz.
Ja.
Sehr guter Ansatz. Wir haben neulich drüber geredet, dass oftmals in so Dörfern das Problem vorherrscht, dass die Einwohner, die Ureinwohner, sage ich jetzt mal, Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird und deswegen oftmals so, in Bayern würde man sagen, so Krantler sind. Also so rumdeckern und alles doof finden, was Neues und eben Zugereiste irgendwie doof finden und so. Und das ist aber eine schöne Einstellung, die du hast und sagst, ja, es ist schön, dass es sich durchmischt, dass es sich weiterentwickelt, weil es ist oftmals wichtig, um sich den Horizont zu erweitern oder auch offen zu bleiben. Gut, zurück zu deinem Studium. Du hast Berufsbegleitung studiert. Ich bin nämlich ein bisschen abgeschweift, zu sagen was. Und du hast Berufsbegleitung studiert in Seefeld und warst dann immer Seekirchen ja, und warst genau. dann immer noch beim Tourismusverband.
Richtig. Die Bachelorarbeit habe ich dann in Whistler fertig geschrieben. Das habe ich nicht wieder
gemacht. Sehr cool.
Da war mein Zeitmanagement leider ein bisschen.
Ich habe das Gleiche gemacht. Echt? Ich habe die Bachelorarbeit bei der Weltmeisterschaft in Cairns zu Ende geschrieben.
Echt? Krass. Ja, das war dann schon, dementsprechend ist sie auch ausgefallen, ja. aber das war halt dann schon der Start von meiner langen Reise und ist sie vorhin nicht mehr ausgegangen, aber wollte es trotzdem nur abschließen. Das war recht
spannend. Wie hast du das gemacht? Du hast sie dort drüben fertig geschrieben und hast dann hier jemanden beauftragt, sie drucken zu lassen und abzugeben. Man muss genau, ja auch immer gedruckte Varianten abgeben.
Ja, voll. Ach,
cool. Schön. Ja. Quasi schon volles Digital Nomad Life früh begonnen.
Ja, voll. Und also die meine Note oder halt, dass ich bestanden habe, habe ich dann gekriegt, da war ich gerade in Amerika beim Big Sur unterwegs und ist mir dann auch ein bisschen chipsy unterwegs und ich habe dann so eine 0,2 Weinflasche zum Feiern gekauft.
Nice.
Also, das war echt cool, ja.
Sehr cool. Und dann bist du zu YT gekommen, das hast du angekündigt. Aber warum bist du zu YT gegangen oder warum bist du vom Tourismusverband weggegangen?
Naja, vom Tourismusverband weg bin ich ja während der Reise schon.
Ah, das war dann quasi beendet. Du hast gekündigt und hast gesagt, ich mache jetzt eine Weltreise, servus.
Ja, genau. Und war dann bei YT im Marketing für ein halbes Jahr. Leider nur, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, aber es ist, ich wollte unbedingt wieder zurück in die Berge. Also das ist mir schon, hat mir schon sehr gefehlt und von daher hat es mich dann doch wieder zurückgetrieben in die Heimat.
Du warst dann relativ schnell wieder in Saalbach. Hast dann, wie kam es dann, dass du dann direkt wieder beim Tourismusverband angewandelt bist?
Naja, ich habe dann zwischenzeitlich, damit ich halt nicht vom AMS bezahlt wäre, habe ich einen Kellnerjob angenommen über 1,5 Personen und gewartet, bis sie einfach einen Job auftut, der für mich passt. Irgendwann habe ich dann einfach beim Tourismusverband nochmal angerufen und gefragt, braucht ihr wieder wen bei den Events, weil ich würde gern wiederkommen. Das wäre ja dann schon mein drittes Mal gewesen. Also ich habe wirklich gezögert und mich fast nicht getraut zu fragen. Und dann habe ich angerufen und die Abteilungsleiterin, die Andrea, hat dann gesagt, naja, sie sind leider voll. Aber die Pressestelle wird frei. Und ich so, um Gottes Willen, das habe ich ja noch nie gemacht. Ja. Sie hat gesagt, ja, aber frag doch einmal den Wolfgang, du hast jederzeit offene Türen. Und dann habe ich noch mal kurz überlegt, ob ich dem Chef wirklich anrufe und sage, ich würde jetzt noch ein drittes Mal kommen, darf ich noch mal? Und das hat dann aber funktioniert. Also er hat gewusst, ich bin ein Quereinsteiger, er hat aber auch gewusst, dass ich mich mit den Themen intensiv auseinandersetze. Von daher hat das dann schon geklappt. Und nach einer gewissen Einarbeitungsphase, glaube ich, habe ich mich da jetzt recht gut eingefunden. Ja.
Du bist jetzt bei Saalbach in der Pressestelle noch oder bei den Events jetzt?
Na, Pressestelle und Marketing.
Okay.
Ja.
Was macht man da?
Boah, da redet man viel, man kommuniziert viel. Aber es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Also, wie gesagt, ich bin ja in der Marketingabteilung, die PR-Stelle. Ja. Mach gemeinsam mit dem Team, wir sind zu viert. Da beschließen wir halt, welche Kampagnen, dass wir starten und mein Aufgabengebiet ist eigentlich diese Journalistenbetreuung, schauen, dass unsere Themen in die Welt gestreut werden. Also ich betreue da wirklich europaweit verschiedene Märkte. Ich fliege nach Amsterdam, London, Berlin auf Presseevents. Ja. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooler und abwechslungsreicher Job. Und auch wenn mal so Shootings anstehen, wenn es Bike-Shootings sind, weil ich da halt einfach vom Fach komme, jetzt blöd gesagt, dann kann ich das koordinieren oder Bike-Videos inszenieren und mit den Athleten halt schauen, was können wir machen. Also es ist wirklich...
Tatsächlich ja, dann eigentlich mehr als nur eine Pressestelle.
Ja,
schon tiefer Fall. Marketing auf jeden Fall drin.
Genau, so, so ein bisschen ein Mix aus beidem.
Ich habe ein grobes Bild davon, wie du, glaube ich, zusammenarbeitest mit Magazinen und wie das funktioniert. Aber schauen wir doch einfach mal, ob das die Wahrheit ist, was ich mir so im Kopf vorstelle. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Magazinen? Also welche Kampagnen fährt man da, was macht man da?
In Bezug auf Bike-Magazine jetzt?
Ja. Also ihr sagt, wir haben ja einen Mountainbike-Podcast und es geht um Bike-Regionen.
Okay, dann bleiben wir bei dem Thema mal. Ja. Es läuft ganz verschieden. Also mit manchen Magazinen haben wir eine Jahreskooperation, wo wir halt Inserate schalten, wo Advertorials gemacht werden. Wir laden aber auch regelmäßig Redakteure ein. Also wenn das jemand hört, bitte meldet euch bei mir, seid jederzeit willkommen.
Ja.
Ähm, Ja, und dann schauen wir, betreue die halt auch vor Ort, wo sie organisatorische Hilfe brauchen, Hotelzimmer etc. Ja.
Wenn sie quasi Stories oder Content hier produzieren.
Genau, ja. Oder auch Shooten sind für eine Story oder für einen Athleten auch. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Und da arbeiten wir halt dann immer zusammen, kriegen teilweise Fotos im Austausch, je nachdem, wie die Kooperation halt ausgemacht ist. Richtig, ja.
Und klassische Werbung?
Ja, wie gesagt, das schalten wir über die Kampagnen dann. Also gibt es Jahresplanung oder eventbezogene, wie zum Beispiel beim Glamride. Da schalten wir halt dann kurz davor nochmal. Also kann man jetzt nicht so auf alle Magazine umwälzen, weil wir haben natürlich mit jedem Magazin eine andere Kooperation. Aber so ein guter Mix, glaube ich. Und ich denke, man kriegt uns mit in den Magazinen.
Ich glaube, wenn man Mountainbiker ist, jeder kennt Saalbach. Wahrscheinlich auch wegen dem Glamride, das hast du gerade schon angesprochen, ist euer größtes Bike-Event wahrscheinlich.
Genau, oder? Ja. Und auch ein bisschen unser Herzensprojekt. Also es hat vorher schon Festivals hier gegeben, aber das ist das erste, was wir jetzt selber veranstalten und organisieren. Und da war ich eben damals vor 5 Jahren noch in der Eventabteilung, habe das mit meiner damaligen Kollegin, da waren wir erst zu zweit in der Eventabteilung, haben das dann umgesetzt, natürlich mit den ganzen Partnern. Ja. Und das ist jetzt wirklich gut gewachsen. Also wir sind mega happy mit dem Festival, ja.
Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Was ist besonders am Glamride? Mach mal kurz ein bisschen Werbung.
Am Glamride ist besonders, dass alles einfach so komprimiert ist. Du hast die Mainstage direkt bei der Landung vom Slopestyle-Kurs. Ja. Du hast mittlerweile ein riesen Expo-Areal. Wir haben über 60 Aussteller gehabt dieses Jahr schon. Sogar das Downhill-Rennen geht fast direkt ins Festival-Areal runter. Also es ist alles auf einem Fleck. Und ich glaube, was bei uns der Unterschied ist, ist einfach der Vibe. Es ist so eine entspannte Stimmung den ganzen Tag. Es wird überall ein bisschen Musik gemacht. Dann sind am Abend die Live-Bands und wirklich krasse Partys dann auch noch später. Ja.
Das kann ich tatsächlich persönlich bestätigen. Wenn ich da noch was ergänzen darf, ich finde es einfach Wahnsinn, wie ihr diesen Slopestyle-Parcours mitten in diese Hotels reinbaut. Also der fängt ja wirklich oben an einem Berg an.
Beim Gorstein, genau, wo auch die Partys sind.
Bei dem Partystein fängt der Slopestyle an, hat dann da ein paar Sprünge runter und geht dann tatsächlich auf den Balkon von einem Hotel drauf.
Genau, über einen Pool drüber.
Über einen North Shore, über einen Pool, und in dem tatsächlich Menschen, Hotelgäste baden.
Ja.
Und geht dann auf den Marktplatz, ist es, glaube ich. Und dann
vorher noch in den Garten vom Hotelbesitzer selbst. Also der stellt da wirklich seinen ganzen Grund zur Verfügung und dann eben vor die Mainstage. Ja.
Es ist wirklich super kompakt und man hat sehr, sehr hautnahen Kontakt quasi zu den Fahrern und zu den Gästen, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Ja, doch, tatsächlich. Und Glamride und dann gibt es ja Leogang und Saalbach arbeiten ja eng zusammen. Wie funktioniert es, dass ihr im Prinzip da zwei Events macht? Weil Leogang hat jetzt auch noch ein eigenes Event, das Bike Festival, und dann gibt es Glamride. Warum sagt man nicht, man macht ein großes?
Wäre sicher eine Überlegung, ja, aber im Endeffekt sind es auch verschiedene Zielgruppen irgendwo. Man hat natürlich das Out of Bounds, wo der World Cup stattfindet. Ja. Da ist Leogang einfach prädestiniert dazu, die haben die Strecke dafür. Ja. Das Glamride ist so ein Bike- und Party-Gathering, kann man schon sagen. Ja. Und das Bike-Festival ist ja dann wieder mehr so ein Aussteller-Event. Da glaube ich, ist Marathon-Enduro-Rennen, genau. Ja, und im Herbst haben wir dann auch nochmal Marathon-Rennen. Aber wir bedienen da alle Schichten, glaube ich, und es passt so, wie es ist. Aber so ein bergeübergreifendes Event wäre sicher mal zum Andenken. Ja.
Warum nicht? Cool. Ja. Ihr habt ja eh sehr übergreifende Konzepte, also die Big Five Challenge, glaube ich.
Genau.
Man kann 5 Berge anfahren und dann guckt man sich über so ein Stöppelkissen und kriegt irgendwie dann ein Trikot oder irgendwas, oder wie läuft das? Ich kenne es gar nicht, ehrlich gesagt.
Die Big Five, das ist unsere große Tour. Also wir haben ja 5 Gondeln im Betrieb im Sommer und da ist einfach jede Gondel involviert. Wer will, kann natürlich auch hochtreten, aber da muss man dann schon sehr sportlich sein. Und da fahren wir quasi auf allen 5 Bergen, inklusive Asitz in Leogang drüben, die Trails, macht sich auf den Weg zum nächsten Lift und fährt dann so die Runde. Also das ist unsere große Big Five-Tour.
Und ihr arbeitet ja mit Leogang dementsprechend zusammen und es gibt diesen Skizirkus, was im Sommer auch funktioniert. Das heißt, man kann mit einer Karte dann diese ganzen Big Five-Touren fahren.
Genau, mit den Gästekarten oder eben den Wochenpass, ja.
Genau. Und wie funktioniert das? Also man kann ein Hotel einchecken und kriegt dann so eine Karte und dann...
Genau, die Joker-Karte. Die meisten Hotels bei uns sind schon Partner und mit dieser Joker-Karte ist eben der Lift inkludiert.
Was ich auch sehr cool finde. Genug Werbung gemacht. Jetzt ist es so, dass ihr euch tatsächlich als Bike-Region das groß auf die Fahne schreibt und viele, viele Trails baut. Jetzt haben wir vorhin mit Daniel Groß, dem Fotograf, unten gesessen und haben über den neuen Trail geredet und er hat geschwärmt. Und das, was in einem kurzen Gespräch für mich durchgekommen ist, war, dass es ein neuer Trail ist, der auch wieder sehr künstlich gebaut ist, also viele Anliegerkurven, viele Wellen und Sprünge, aber weg von der Natur. Und das ist so ein bisschen so ein Trend, der mir auffällt in Bike-Regionen, dass es eigentlich wenig Wurzeln, wenig Steine gibt, dass die natürlichen Trails eher so zu gefährlich sind, nicht schön genug oder zu schwierig für den Touri, der dann letztendlich anreist, und man mehr in diese Familien Trails investiert oder baut. Was, was hältst du davon? Was denkst du davon?
Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee, weil wir wollen ja natürlich auch, dass die Jüngeren, die Kids einmal reinschnuppern können. Ja. Und wir haben nach wie vor schwierige Trails. Wir haben die X-Line, wir haben den Bergstadl-Trail. Also die sind beide sehr technisch und sicher nicht für Anfänger geeignet. Ja. Und wenn es dann so eben so eine breitere Family-Line gibt, auf der aber auch Könner einen Spaß haben, weil sie dann springen können, wo es andere drüber rollen. Und ich glaube, das ist echt ein cooles Mittelding. Also mir macht der neue Trail auch irrsinnig Spaß. Da ist nicht nur eine Family Line, sondern da kann es wirklich, da sind Tables drin, da sind geile Anlieger drin. Das ist echt für beide Sparten, glaube ich, gebaut. Und das finde ich cool. Also
allgemein stört dich der Trend gar nicht. Du persönlich bist ja auch ehemalige Downhill-Racerin. So. Ja. Geht dir das nicht auf den Nerv?
Nö. Also natürlich würde ich mir ein paar schwierigere Trails auch wünschen, aber wie gesagt, wir haben da auch in Leogang drüben den Downhill-Track gemacht, unseren Bergstadl und die X-Line, also es ist schon ein bisschen was Schwieriges schon auch dabei und was Forderndes.
Wo gehst du fahren, wenn du fahren gehst?
Direkt vor der Haustüre meistens.
Welcher Trail ist es dann?
Ich wohne genau zwischen Saalbach und Hinterglemm, also ich kann man es aussuchen, ob ich in Hinterglemm oder in Saalbach oder ich mache auch die Runde oder manchmal fahre ich auch nach Leogang rüber, weil es anbietet, von daher.
Und wenn du jetzt einen Trail als deinen Lieblingstrail favorisieren müsstest?
Puh, dann wäre es wahrscheinlich der Panorama-Trail,
ja?
Der neue Abschnitt.
Okay. Den kenne ich ja noch gar nicht.
Ja, aber ist ja jetzt anscheinend nicht so.
Nicht dazu sagen. Ja. Genau, ich bin nämlich hier, weil wir ja nächste Woche haben das Jugendcamp. Wir waren 134 Kids auf uns, muss ich sagen, wir sind 15 Betreuer, also Betreuer sogar noch mehr, aber 15.
Ja, der Jasper ist schon ein bisschen nervös, hat er gesagt.
Ja, tatsächlich, ich habe richtig Schiss. Ich habe richtig ins Hemd. Ja, aber es wird bestimmt cool. Saalbach ist ja prädestiniert dafür.
Ja, voll, wird so einen Spaß haben. Also, lass dich nicht ärgern von den Kids. Sein.
Ich würde sie gerne über wurzlige und steinige Strecke runterscheuchen, aber die
Kids. Ja, dann mach das doch auf der X-Line.
Schön. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen andeuten lassen, dass Saalbach sich tatsächlich mehr an diesem Familientourismus irgendwie orientiert. Also im Prinzip Trails baut, die irgendwie jeder runterkommt, wo aber ein Profi auch Spaß haben kann. Jetzt ist natürlich der E-Bike-Trend groß. Was für eine Rolle spielt das für euch im Marketing, in Bewerbungen?
E-Bike? Ja. Ja, und natürlich haben auch wir den Trend aufgeschnappt. Also ich glaube, da kommt man auch gar nicht mehr drum rum, aber im Endeffekt müssen wir da keine neue Infrastruktur schaffen. Also es gibt die Trails, die sind auch für E-Bikes befahrbar, Uphill und Downhill. Also von daher, wir bewerben es natürlich ein bisschen mit. Hallo, da gibt es ein paar Vorschläge für E-Bike-Touren, aber wir müssen nichts Neues schaffen. Also wir können den Sport nicht neu erfinden. Es gibt schon alles.
Ist es relevant dafür tatsächlich, oder ist es umsatzrelevant für Bergbahnen, wenn jetzt auf einmal die Leute selber den Berg hochfahren anstatt mit der Bahn?
Ich denke, dass die das gut beides nutzen. Die werden mit den Gondeln hochfahren und dann oben eben eine schöne Gipfeltour fahren. Also ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt.
Also dass E-Bike kein Shuttle als Shuttle genutzt wird, sondern einfach eine Extended Version von ich gehe Freeriden ist.
Ja, genau.
Und nutzt die Gondeln. Cool, mir gehen so ein bisschen die Fragen gerade aus, ich bin ein bisschen ehrlich. Ich frage dich noch was Persönliches. Du hattest eine sehr, sehr große Verletzung. Und zwar hattest du dir die Wirbelsäule kaputt gemacht.
Genau, den siebten Halswirbel doppelt gebrochen.
Und das ist ja schon auch eine Verletzung, bei der man, glaube ich mal, so ein bisschen am Türchen des Himmels vorbeiläuft und sagt, ah, okay, da hätte ich vielleicht gerade reingemusst in dem Fall.
Ja, es war in meinem Fall war es ganz knapp, also nur eine blöde Bewegung vom Gelähmtsein weg, also ich war dann von Hals abwärts im Rollstuhl. Mir wurde dann auch gesagt, irgendwie so drei Biken sowieso nicht mehr, vielleicht in 3 Jahren wieder, dass ich ein bisschen was machen kann. Und das war dann natürlich schon einmal so ein bisschen ein Tätschen, wie man sagen wird bei uns. Und das war echt eine krasse Zeit, muss ich
sagen. Wie alt warst du da?
Da war ich 24.
24. Ja. Und wobei ist das passiert? Erzähl mal ein bisschen. Also,
wir waren im Stadtteil auf Urlaub, Bike-Urlaub, und da ist oben, also im oberen Teil, ist so ein Road Gap.
Ja.
Direkt unterm Sessellift.
Ich kenne das dann. Den,
ja, weiß, so eine ewig lange Landung runter. Ja.
Und dann in so eine Linkskurve rein.
Ja, genau.
Ja.
Und dann bin ich gesprungen und hat auch alles super funktioniert, bis ich dann dieses Schlagloch übersehen habe und ich war einfach schon ein bisschen leer von den vorigen Tagen. Bin dann, also mein Gabel hat durchgeschlagen und hat mich mit der linken Hand dann vom Lenker runter und bin dann kerzengerade mit dem Kopf im Boden eingestochen bei, weiß ich nicht, wie schnell ist man da.
Recht schnell. Also, keine Ahnung, 40, 45 wird es auf jeden Fall
sowas sein. Ja, und dann habe ich aber im ersten Moment das gar nicht gemerkt und habe so mein Bike geschnappt, bin von der Strecke weg, dass mir da keiner drüber fährt. Ich war so im Schock drin irgendwie.
Also mit zwei gebrochenen Halswirbeln bist du aufgestanden und hast dein Rad von der Strecke
gehoben. Ja, genau. Und es war dann echt, echt krass. Ich habe dann gemerkt, wie so die Muskulatur hat sich dann so versteift. Ich habe dann meinen Kopf nicht mehr bewegen können und da habe ich dann so gemerkt, oh, okay.
Schutzmechanismus.
Ja, voll. Da hat sich mein Körper einfach sofort zusammenzogen und hat das quasi stabilisiert, was ich nicht gecheckt habe. Also das ist echt, was der Körper macht, das ist ein Wahnsinn. Ja, und dann war ich da eben in Frankreich, habe keine Ärzte erwischt, die irgendwie Deutsch oder Englisch sprechen und ich kann kein Französisch, also es war ein bisschen unglücklich.
Boah, ja.
Bin dann aber auch direkt drüben in einem Krankenhaus operiert worden und zwei Wochen später dann überstellt nach Österreich.
Du wurdest in Frankreich operiert?
Ja, ja, ich war...
Ohne dass du mit den Ärzten reden konntest, hast du denen jetzt quasi einfach anvertraut, so hey, also du konntest dich quasi gar nicht wehren.
Ja, also wir haben mit Händen und Füßen, ich war ja auf so einer Plastikplatte angeschnallt, dass ich mich wirklich nicht mehr bewegen kann. Mit Händen und Füßen und mit dem Röntgen haben sie mir halt gezeigt, was sie so ungefähr machen werden und habe dann aber auch eine Übersetzerin gekriegt, weil ich halt schon natürlich in Österreich operiert werden wollte und das war aber dann, ich war so instabil dafür, also ich konnte nicht irgendwo anders überstellt werden und habe das dann da drüben machen müssen. Und wach geworden bin ich dann, wach geworden bin ich dann mit einem Schlauch aus dem Hals raus und aus der Hüfte und habe mir gedacht, warum Hüfte? Da war ja nichts, was war da kaputt an meinen Organen? Also die krassesten Wahnvorstellungen habe ich da gehabt.
Und hat sich dann jemand aufklären können?
Oder? Ja, also es ist dann wieder eine Übersetzerin gekommen, die mir erklärt hat, okay, die haben da Knochenspan aus meiner Hüfte, die Bandscheibe raus und haben C6 und C7 versteift mit einer Platte. Also das war dann, wäre halt cool gewesen, das vorher zu wissen, vor dem Wachwerden, aber...
Ja, dass man da irgendwo Schläuche hat, die aus dem Körper
rauskommen. Ja, voll. Ja, also so Drainagen halt. Also beim Hals war es mir eh klar, aber dass die von vorne reingehen, habe ich auch nicht gewusst. Ja, also ich habe mir gedacht, die gehen halt über hinten. So war das alles ein bisschen creepy, als ich da aufgewacht bin.
Du warst wirklich, du hast gesagt, du warst kurz davor, von Hals abwärts gelähmt zu sein. Mhm. Was hat das für dich für eine Auswirkung gehabt, in dem Moment, wo du das realisiert hast, so von Krankentransport bis OP oder bis nach OP?
Ich habe das in der ersten Zeit eigentlich gar nicht realisiert. Für mich war dann nur so, ich kann das gar nicht erklären, das war... Eine Achterbahn der Gefühle. Natürlich habe ich auf der anderen Seite, ich habe ja dann 8 Monate, also kann man sagen nur, ich war nach 8 Monaten dann wieder am Bike. Ich habe da guten Physiotherapeuten und Trainer gehabt und bin dann 8 Monate danach wieder draufgesessen. Aber in der Zeit habe ich halt oft überlegt, verkaufe ich das Ding, mache ich was anderes.
Ja.
Habe dann aber so viele Leute getroffen, die, also auch in der Therapie und überall, die einfach vom Pferd gefallen sind oder Treppen runtergefallen sind oder Auto hat es erwischt, wo ich mir dann gedacht habe, wenn es mich erwischen soll, dann erwischt es mich halt woanders. Und in dem Fall ist es bei meiner Leidenschaft passiert. Es hat dann natürlich über die Jahre, jetzt mit dem Älterwerden, und man merkt es natürlich auch, was das für Nachwirkungen hat.
Hast du Probleme noch?
Ja, voll. Ich habe ja, wie gesagt, einen versteiften Wirbel und das zieht sich bis in die Lendenwirbelsäule, weil das die ganze ist halt nicht mehr so flexibel. Aber es hält sich in Grenzen. Also solange ich im Training bin, habe ich keine Schmerzen. Ich merke es dann nur, wenn ich mal ein paar Wochen nichts mache.
Schöne Potato-Woche eingelegt, Couch-Potato-Woche und dann hast du Rück- und Probleme.
Ja, nein, eine Woche ist noch nicht. Aber wenn ich dann mal länger faul bin, dann merke ich schon. Und wenn ich dann auch viel stehende Arbeit oder so machen muss, dann ist halt, merke ich es dann am Abend im Bett. Ganz schlimm. Aber das ist alles, also ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Ja.
Komme jetzt auch immer wieder mehr dazu, dass ich halt, also ich werde wirklich vorsichtig, vor bei weitem
nicht mehr so wie damals. Die nächste Frage gewesen, hast du noch Blockaden im Kopf?
Brutal, ja. Also ich habe auch manchmal Tage, da fahre ich einmal runter und packe mein Radl wieder zusammen, weil mir die Angst so übermannt. Also es ist wirklich schwierig, ja. Schon zeitweise. Dann gibt es wieder Tage, da denke ich mir gar nichts, da ist mein Hirn so ein bisschen loose unterwegs wieder, aber an anderen Tagen, da geht einfach
nichts. Okay, das sind Nachwirkungen, die du halt aufgrund der Verletzung und dem Ganzen, was du erlebt hast, beim Radfahren spürst, aber hast du so ein richtiges Trauma davon, dass du manchmal träumst oder sowas?
Das
nicht. So völlig, keine Ahnung, apathisch irgendwie aufwachst.
Nee, das habe ich nicht. Ja.
Nee, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich, bin ich von so richtig krassen Unfällen, ich muss jetzt auf Holz klopfen, verschont geblieben.
Ich klopfe mit dir.
Ja. danke. Ist tatsächlich auch etwas, was ich immer sehe. Die Gefahr, ich bin gerade ein bisschen negativ gegenüber diesen super familienfreundlichen Trails.
Mhm.
Weil meine Meinung dazu ist, dass halt viele Leute anfangen Rad zu fahren und viele Kids anfangen Rad zu fahren und immer schneller werden, weil du auf diesen Trails, die so gebaut sind mit Anliegerkurven und Sprüngen und im Prinzip keine natürlichen Wurzeln, Steine, rutschigen Verhältnisse beinhalten, so ein bisschen das Gefühl für Geschwindigkeit verlieren oder einfach früher eine Sicherheit für Geschwindigkeit entwickeln und wenn sie dann mal auf dem echten Trail unterwegs sind oder wenn es mal kritisch wird, noch nicht schnell genug reagieren können, weil sie zu wenig Schrecksekunden in ihrer Entwicklung vom Radfahren lernen erlebt haben, als dass sie dann in einer Crash-Situation tatsächlich schnell genug die Hände vom Lenker nehmen können oder schnell genug reagieren können oder vom Rad abspringen oder so.
Ja.
Weil wenn mich Leute fragen, so, hey, boah, ist ja voll waghalsig, wo ihr da runterfahrt und Downhill, das ist voll der Extremsport und finde ich voll irre, was ihr da macht, dann antworte ich, ja, aber letzten Endes schaust du ja auch Skiweltcard Abfahrtski und die fahren 120 und haben irgendwie einen Zentimeter dicken Alubügel vorm Kinn, that's it, und die haben 3 Fangzäune, in die reinbügeln und wenn man sich die Verletzungen von der Streif anschaut, dann braucht man das gar nicht mit dem Downhill-Weltcup nicht vergleichen, weil das ist einfach gefährlicher. Und die andere Sache, die ich dann antworte, ist, man macht es ja nicht von heute auf gleich. Ich setze ja jetzt nicht jemanden auf ein Downhillbike und sage, hier fahre eine Weltcup-Strecke runter,
nee,
sondern man tastet sich ran, fährt, wenn man anfängt, Treppen runter, erster Bikeparkbesuch und baut sich dann seine eigene Strecke zu Hause. Man ist ja nicht gleich Profi. Und auf dem Weg dahin hat man halt so viele Sturzsituationen oder so viele Nahsturzsituationen, dass man lernt, auch zu stürzen, wie es ja beim Snowboarden auch ist. Mhm. Oder wenn man einen Skikurs macht, dann wird einem beigebracht, wie man hinfällt. Also ich hatte mal einen Snowboardkurs, da hat man mir das tatsächlich beigebracht, wie man hinfällt.
Mhm.
Und das sind ja Sachen, die man lernt. Und ich glaube, dass wenn man halt immer nur, also zum Beispiel, ich fange an, in Saalbach Fahrrad zu fahren oder auch woanders auf irgendeinem Flowtrail Fahrrad zu fahren und fahre aber wenig Wurzeln und Steine, dass ich dann einfach, wenn es mal soweit ist, vielleicht nicht schnell genug reagieren kann und dann heftiger stürze.
Das kann sein, aber ich glaube, dass ohne diese Trails weniger Leute überhaupt mal in den Sport finden. Und da gilt gesunde, gibt er da recht. Ja. Vielleicht hilft es natürlich, wenn man gleich mal mit schwierigeren Strecken anfängt, damit man einfach dieses Stürzen lernt oder einen Respekt davor lernt.
Ja, auch da bin einfach ich voll auf sich selbst Seite. Einschätzen zu können, was Geschwindigkeit und Safety angeht.
Ja, aber ich glaube schon, dass die Flowtrails für viele einfach der erste Schritt sind, überhaupt in den Sport reinzufinden und was
ich danach kommt. Ich will auch kommt. Gar nicht
haten. Nein,
ich finde so, das Verhältnis halt einfach von den Strecken, die gebaut werden, irgendwie fehlt es halt auch an schwierigen Stellenstrecken.
Ja, könnte man auch ein paar mehr machen. Ja. Aber gibt es ja im Umkreis.
Ja, kann ich auf meiner Seite. Wir müssen mehr Wurzeltrails bauen.
Ja, ich glaube, es braucht aber so ein gesundes Mittelmaß auch.
Ich war jetzt in Tschechien das erste Mal, Bozi da. Klinovic, auch bekannt als Klinovic. Und da gibt es die Strecke, die Erik Imisch gebaut hat, den Irmtrail. Und der besteht nur aus Wurzeln.
Ja.
Das ist wirklich so krass, aber es ist auch echt geil zu fahren. Und es ist eine wirklich technische, sehr, sehr schwierige Strecke.
Ja.
Aber der Bikepark hat halt eben auch diese super blauen und roten Trails, Flowlines, wo halt tatsächlich auch die Kids alle fahren können und so. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mix.
Ja. Aber korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber auch im Weltcup werden die Strecken ja eher schneller als technische.
Ja, das ist ja aber auch nicht gut.
Okay.
Da bin ich auch kein Freund von.
Okay.
Nee, gebe ich dir recht. Das ist eine traurige Entwicklung. Oh Gott.
Geschmackssache, würde ich sagen.
Schaust du Weltcup und Slopestyle Red Bull TV?
Gelegentlich. Also jetzt nicht so, dass ich mir am Sonntag vor dem Laptop knall, wenn schönes Wetter ist, aber wenn es es mal ergibt, ja.
Und das als ehemalige Racerin, kannst du dich davor
flüchten? Kann ich. Bin wohl lieber selber draußen.
Ja, cool. Ja, ja, klar. Ich meine, die Region hier lädt einen auch rauszugehen.
Ja.
Wie ich vorhin schon gesagt, so ein PlayStation-Kind hat sie, glaube ich, schwer. Du bist unsere erste Frau in unserem Podcast. Wie ist es als Frau in der Bike-Welt?
Es ist oft recht spannend anzusehen. Also ich bin auch, meine beste Freundin fährt auch extrem gut Fahrrad. Wir sind viel in Bikeparks unterwegs und uns fällt halt auf, dass wenn oben eine große Gruppe Männer steht, die natürlich immer schauen, dass sie ja vor uns losfahren, damit sie halt dann nicht gebremst werden. So, das ist so der Klassiker. Und wir haben uns da mittlerweile schon Spaß draus gemacht und gehen die einfach jagen, weil in den meisten Fällen schaffen wir es.
Also das ist, glaube ich, ziemlich cool, dann heranzufahren und die Jungs auf Seite zu drücken.
Ja. So. Also wir schreien jetzt nicht, ey, lass mich vorbei, aber sobald die halt stehen bleiben, fahren wir halt dran vorbei. So. Und sind dann schon ein bisschen knapp auch dran. Und,
ja,
weil das wollen wir dann auch nicht so auf uns sitzen lassen.
Habe ich tatsächlich schon von sehr, sehr vielen Leuten gehört. Das ist einfach ein allgemeines Bikepark-Problem, dass Leute aufgrund von Äußerlichkeiten urteilen, aufgrund von Geschlechtern urteilen, wer schneller und besser ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das entwickelt sich zu diesem wirklich fucking Autobahnsyndrom. Ich habe das dickere Auto, ich darf auf der linken Spur fahren, auch wenn ich damit 120 lang fahre, was mich echt nervt. Das nervt mich wirklich.
Ja, es ist so, wir sehen es halt dann schon ein bisschen gelassen, also was heißt gelassen, natürlich ärgert es einen manchmal, wenn man dann nur wieder auf das Frausein reduziert wird, aber dann, so gesehen, wenn wir uns dann halt einfach dranhängen und dann vorbeirollen, dann ist das alles wieder gut und dann kommt meistens eh so, ey, sorry, beim nächsten Mal fahrt ihr vor, so. Wir wollen ja da gar nicht stänken oder was, wir wollen halt einfach nur mal ein bisschen ein anderes Bild drauf, Licht drauf werfen. Und ich glaube, dass vor allem bei uns in den Regionen, es sind so viele schnelle Mädels, da könnten sie echt viele mal was abschauen.
Glaube ich auch.
Ja.
Aber ja, wenn man so wohnt, dann werden natürlich auch viele gute junge Frauen als Talente gefördert. Nee, geil, Wahnsinn, finde ich gut.
Aber die Wally richtet das jetzt. Auch mit ihrem Style, glaube ich, zeigt sie jetzt schon, was die Frauen da was drauf haben. Ja.
Ja, die Wally ist tatsächlich der Wahnsinn. Auch ich war wirklich begeistert, als ich den Podcast gehört habe, was sie so ein Multitalent ist, einfach auch zu reden, zu sprechen, sich zu verkaufen, authentisch zu sein, aber halt auch girly zu sein, in dieser männerdominierten Racing-Szene da wirklich einen rauszuhauen, finde ich absolut Wahnsinn.
Ja, ich bin schon gespannt
auf das. Ich bin absoluter Wally-Höll-Fan.
Ja, total. Ich bin schon gespannt, was nächstes Jahr dann kommt, wenn sie dann in der Elite mitfahren. Ich meine, die Zeiten kann man ja schon ein bisschen vergleichen. So.
Das wäre doch mal ein Spaß für euch. So undercover, also Wally Höll lässt den Red Bull Helm zu Hause und ihr Trikot zu Hause und ihr macht euch die Haare so ein bisschen schön aus dem Helm raus und dann steht ihr einfach oben und wartet, bis die Männer sich vor euch reindrängeln und dann jagt ihr sie.
Also so die Wally. Ja, das war mal eine gute Idee, ja.
Weil das dauert ja nur zwei Kurven.
Da geht's ja recht schnell. Die ist doch schnell dran, ja.
Frauen. Wir müssen mehr Frauen in unsere Podcasts bekommen.
Ja?
Hast du noch Tipps, welche Frauen wir noch interviewen können?
Ja, frag doch mal die Wally.
Also tatsächlich, ja. Haben mir viele gesagt, auch Nina Hoffmann, die ja gerade im Weltcup aufs Podium
fährt. Die wäre auch sicher interessant.
Ja. Aber wir haben halt gesagt, unser Podcast soll das Licht nicht auf die Leute werfen, die sowieso schon im Licht stehen, sondern wir würden gerne die Leute interviewen, die man nicht so häufig im Rampenlicht sieht, wie zum Beispiel dich. Du bist ja nie irgendwo groß auf dem Cover abgebildet oder irgendwo laut, du bist ja so ein bisschen so ein ruhiger
Typ. Warum auch, ja.
Und machst ja aber trotzdem hier einen tollen Job für Saalbach und einen wichtigen Job und das ist das, was wir irgendwo zeigen wollen, die Leute hinter den Perspektiven.
Ja, also ich glaube, da gibt es einige Mädels, Freundin von mir fotografiert sehr schön, macht echt geile Bike-Bilder zum Beispiel, fährt selber auch Fahrrad, vielleicht war die was. Ja, da gibt's sicher viele. Aber wenn du jetzt sagst, du wirst nicht diese, die eh schon im Rampenlicht stehen, da müsste ich jetzt kurz mal in mich
gehen
und überlegen. Aber ich kann ja da auf jeden Fall.
Ich habe einen anderen Podcast gehört, das fand ich sehr gut, da hieß es Mut zur Lücke. Und zwar ist es so, dass häufig in solchen Gesprächen wie jetzt zum Beispiel, wo wir reden, oftmals schnell geantwortet werden muss, weil man Angst hat, dass diese Schweigeminute auftritt und der Zuhörer warten muss. Aber oftmals ist es wichtig, vor seiner Antwort darüber nachzudenken, ja, wie stehe ich eigentlich dazu? Wie finde ich das eigentlich? Das wird viel zu selten gemacht.
Ja?
Deswegen denk ruhig drüber nach. Denk ruhig drüber nach.
Okay, kurze Schweigeminute.
Karin, es war wunderbar, dich als Frau in diesem Gespräch zu haben.
Hat mich auch sehr gefreut.
Es steht jetzt tatsächlich nächste Woche in Saalbach das Jugendcamp an, vom Rob Heran, das Premium, wie heißt es? Premium Bike Camp? Premium Bike Camp, das Jugendcamp. Und wir haben 134 Kinder, die dieses Resort einrennen werden. Und ich bin ziemlich gespannt. Du hast es vorhin schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich mache mir ein bisschen ins Hemd, wie das alles wird. Schon. Wie geht's weiter in Saalbach? Wie geht's weiter bei dir?
Bei mir geht es jetzt weiter noch mit einigen Arbeiten, die halt täglich anfallen. Wir haben nochmal ein kulturelles Event, den Bauernmarkt. Und danach ist bei mir dann erstmal Urlaub angesagt, 3 Wochen.
Ja. Radfahren?
Ja, in Whistler. 2,5 Wochen in Whistler und ein paar Tage noch daheim. Ja.
Okay, cool. Der Tobi stellt immer eine Frage, und zwar stellt er die Frage, was ist dein Lieblingstrail?
Hier jetzt oder in
Whistler? Nein, egal.
Egal.
All over the world.
All over the world.
Everywhere.
Darf ich da wieder kurz drüber nachdenken?
Ja, sicher. Mut zur Lücke.
Ja, also jetzt damals, aber das ist ja schon ein paar Jahre her, als ich in Whistler war, war es die Dirt Merchant. Aber die haben sie ja ein bisschen umgeschaufelt. Ich weiß nicht, ob ich sie noch fahren kann, auch mit dem Kopf.
Ja, ja.
Aber damals war es...
Mit dem Hals.
Damals war es die.
Schön, dass du drüber nachdenken kannst. Ja, okay, Dirt Merchant. Tatsächlich bin ich auch so, ich wüsste nicht, was mein Lieblingstrail ist. Und ich war schon so überall fahren. Whistler war ich noch nicht.
Steht ja
auf der Liste. Aber,
mach das mal.
Steht echt... Steht einiges im liebe Zuhörer, der Tisch hat nachgegeben, den wir liebevoll trapiert haben, um die Mikrofone zu bekommen. Okay, Karin, es war mir eine Freude mit dir, diesen Podcast. Ich war ein bisschen nervös, die erste Frau in diesem Interview zu haben.
Warum? Weiß doch nicht.
Ja, aber es ist ja doch was anderes, so eine hübsche Blondine vor sich zu haben.
Oh, jetzt hör mal.
Vielen Dank.
Danke dir.
Wenn du noch etwas sagen möchtest an unsere Hörer.
Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Schaut, dass ihr auf die Trails findet, egal wo. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen ja auch mal bei uns in Saalbach.
Genau. Saalbach ist super. Wir machen noch ein Foto von unserem Setup in diesem Hotelzimmer und stellen das auf unsere Instagram-Seite STNSM, also Single Trails und Single Malt. Falls ihr den Instagram-Account noch nicht folgt, gerne mal vorbeischauen. Wir werden das Foto auch verlinken, dass man dich findet und Saalbach findet.
Sehr cool.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke euch. Tschüss.